Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Hörer und Hörerinnen. Es hat wieder etwas länger gedauert, bis ihr hier neuen Stoff für die Ohren bekommt, aber ich verspreche euch, das lohnt sich. Und schon mal vorab als kleinen Teaser, wenn das alles so klappt, wie ich mir das jetzt weiter denke, dann gibt's die nächsten Wochen wieder regelmäßig was zu hören und ich glaube auch ziemlich spannend, weil in der heutigen Folge sind wir wieder in der Leichtathletik gelandet. Ich hoffe, dass wir dann, wenn das so klappt, wieder rauskommen aus der Leichtathletik und ich euch vielleicht sogar mal eine neue Sportart präsentieren kann. Heute mit dabei ist Matthias Bühler. Moin Matthias.
Hallo.
Ja, ich hatte es damals in der Folge mit Mike Wollherr schon gesagt, dass du eigentlich auch mal der perfekte Gast hier für die Laktatdusche wärst. Zu dir, du bist Hürdenläufer.
Ja.
Bist Jahrgang 86. Mhm. Kommst gebürtig aus dem Schwarzwald. Warst damals in einer Sportfördergruppe, bist aber aktuell, zumindest habe ich das so im Internet gefunden, gelernter IT-Systemkaufmann. Ist das soweit richtig?
Bin ich gelernt, ja, aber ich fokussiere mich momentan nur auf den Sport, zum Glück.
Ja, da mal so, ich habe mich im Vorfeld gefragt, was ist denn ein IT-Systemtechniker?
Also mein Beruf heißt IT-Systemkaufmann, im Prinzip also jetzt kein, also ein besonderer Beruf, aber kein, machen sehr viele. Ich war eben im Computershop, habe da Computer verkauft, habe Computer repariert, habe viele Firmen auch betreut, IT-technisch. Das Spektrum ist relativ groß, was man da machen kann. Und da habe ich 3 Jahre lang die Ausbildung gemacht, von 18 bis 21 Jahre. Schon eine Weile her.
Ja, okay, dann kann ich mir nämlich darunter jetzt auch was vorstellen. Das kam mir nämlich so, ja, kannte ich bisher noch nicht. Zu deiner sportlichen Karriere, du bist seit Jahren dabei, bist mehrfacher deutscher Meister über die 110 Meter Hürden. Warst EM- und WM-Teilnehmer und bist zweifacher Olympionike. Du warst in London 2012 dabei, das waren deine ersten Spiele, und 2016 in Rio warst du auch mit dabei. Du hattest da dein Rennen im einzigen Regentag, den es damals gefühlt während der gesamten Spiele gab. Und das Besondere an deiner Karriere ist, dass du 2018 beziehungsweise Ende 2018 deine Karriere beendet hast und 2020, also letztes Jahr, hast du dein Comeback gegeben und bist mal direkt Jahresbestleistung gelaufen in Deutschland.
Genau. Ja, und wurde deutscher Meister.
Ja, genau. Und jetzt, was ich so im Vorfeld rausgefunden hatte, war, dass du dein, ich nenne das jetzt mal letztes großes sportliche Highlight, die Heim-EM 2022 in München ist.
Genau, das ist mein großes Ziel, ja. Da will ich unbedingt nochmal starten.
Ja, da vielleicht so vorab so ein paar Fragen, was ich mich schon immer gefragt habe. Einmal, warum sind es 110 Meter Höhen und nicht normal 100 Meter? Weißt du das zufällig?
Also es sind ja 10 Hürden insgesamt. Und ja. Da braucht man natürlich einen gewissen Anlauf. Der stand 13,74. Und dann eben 10 Hürden aufstellen mit den Abständen und mit dem Zieleinlauf. Deswegen muss es ein bisschen länger sein als nur 100 Meter, weil 100 Meter könnte man 9 Hürden nur laufen.
Ah, okay. Ganz simpel also. Hätte ich mal ein bisschen nachgedacht. Hürdenhöhe, wie hoch sind die bei euch?
1,06 Meter.
1,06 Meter, ja. Und das ist dann wahrscheinlich je nachdem nach Männlein und Weiblein unterteilt, beziehungsweise auch noch normal nach Altersklassen sicherlich die
Hürdenhöhe. Genau. Die Hürden in der Jugend sind ein bisschen niedriger und die Frauenhürden sind auch niedriger. Und ab Männerhürden wird's dann sehr groß. Also es gibt auch wirklich viele Hürdenläufer, die relativ gut sind in der Jugend, weil die Hürden noch niedriger sind und dann im Männerbereich ein bisschen schwächeln, weil 1,06 Meter ist schon echt ordentlich hoch und eigentlich die meisten Hürdenläufer sind so zwischen 1,85 und 1,90.
Ja, brauchst wahrscheinlich eine gute Technik, um rüberzukommen, beziehungsweise es kommt gar nicht so Fokus. Wenn ich mir das immer so im Fernsehen angucke, wenn mal irgendwo Leichtathletikmeisterschaften sind, klar brauchst du eine Geschwindigkeit, aber Technik ist wahrscheinlich ein bisschen überwiegend, oder?
Ja, schon. Die Ansteuerung zur Hürde ist natürlich sehr entscheidend. Und Ja, und die Bewegungsabläufe, also ist ja dann alles automatisiert. Das heißt, wenn ich Hürden laufe, nach dem Rennen weiß ich oft nur so den Start und vielleicht die letzten paar Hürden. Und zwischendrin vergesse ich alles, weil es so automatisiert ist. Und es ist natürlich ein sehr langer Prozess. Also man muss sehr, sehr viel trainieren und das immer und immer wieder machen. Ich denke, ich habe relativ spät erst angefangen, erst mit 17, wirklich mit Hürdenlauf. Und ich habe 5 Jahre gebraucht, um erstmal so alles zu verinnerlichen und so die Technik einigermaßen hinzubekommen. Wobei das dann immer ein laufender Prozess ist. Also man kann sich technisch immer wieder weiterentwickeln.
Ja, nicht schlecht. Also ich staune jedes Mal wieder. Früher im Sportunterricht musste ich auch ein bisschen Hürdenlaufen machen. Da war das irgendwie drin. So, wenn Leichtathletik war, dann musstest du das einmal versuchen. Ich habe es gehasst. Auch aktuell, wenn man so im Leichtathletikstadion ist und dann Lauf-ABC macht und so ein bisschen Hürdenballert, einfach für die Beweglichkeit, für die Technikkoordination. Ja, ich komme meistens erst nach dem Warm-up.
Ja, also ich glaube, wenn man das jetzt so regelmäßig macht, dann findet man irgendwann Spaß daran. Aber wenn man das jetzt irgendwie nur so ab und zu mal macht, dann ist das irgendwie kein so Spaß. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, weil das fühlt sich alles komisch an und danach tut einem wahrscheinlich alles weh und die Hüfte wird fest und ja, also kann ich nachvollziehen.
Ja, vor allem ist es halt meistens viel zu viel auf einmal, so dieses Koordinative, dann
Ja,
musst du halt
ja.
aufpassen, dass du es trotzdem irgendwie halbwegs flüssig machst in der Bewegung und naja, für mich als Triathlet bisschen zu viel auf einmal.
Genau, aber es ist also gerade so Hürden Mobility, also diese Walkovers, wo man gerade drüber läuft. Und so also Lauf-ABC ist auf jeden Fall trotzdem sehr gut für Stärke, Mobilität, also für die Hüfte, Beweglichkeit. Also ist eigentlich für jegliche Sportart, wenn man es ab und zu mal macht. Aber ich denke, die meisten feiern das Ganze nicht so.
Ja, sehr, sehr speziell auf jeden Fall.
Ja.
Dann kommen wir mal so ein bisschen Richtung Programm, ehe ich nachher meine weiteren Fragen, die ich noch für dich vorbereitet habe, beziehungsweise was mich besonders interessiert mit deinem Comeback und deinem Karriereende, das bauen wir ein bisschen in der Folge ein. Würde mich als allererstes mal deine Einheit der Woche interessieren. Was trainierst du besonders gerne oder was ist so die Einheit, wo du sagst, als Hürdenläufer, das muss man unbedingt mal gemacht haben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil im Prinzip, also liebe ich alle Einheiten, die ich mache. Also es kommt darauf an, also wir Hürdenläufer trainieren auch sehr viel im Sprintbereich. Das heißt, wir machen sehr viel Maximalsprints, also Blockstarts. Wir machen auch längere Tempoläufe bis zu 300 Meter. Wir machen viel Rhythmus, also auch mit kleineren Hürden, einfach mit sehr hohen Frequenzen über die Mini-Hürden zu laufen. Wir machen technische Einheiten, dann auch mit hohen Hürden. Viel Krafttraining, Maximalkraft, Kniebeugen, einbeinige Kniebeugen, Kreuzheben. Das liebe ich auch extrem. Dann machen wir auch viel Oberkörperstabilisation oder auch Bankdrücken. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was ich eigentlich trainiere. Und wenn ich es mir aussuchen darf, ich weiß gar nicht, was ich am liebsten trainiere, weil ich eigentlich generell gern trainiere. Also alles, was da im Sprint- und Hürdenbereich stattfindet, finde ich mega cool. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dass ich das schon so lange mache, weil mir ist noch nie also die Lust vergangen im Ganzen.
Ja, nicht schlecht. Das ist doch mal auf jeden Fall eine Aussage. Also bringen wir das mal auf den Punkt und am liebsten würdest du jeden Tag alles trainieren, damit
Ja,
du alles
ja.
auf einmal abdecken kannst. Ja, ich habe was ganz Primitives mitgebracht als Einheit der Woche. Und zwar im Radsport-Triathlon eigentlich dreht sich immer alles nur um Watt. Wie viel Watt kannst du treten? Wenn man das Ganze mal einfach umdreht und guckt und so ein bisschen einfach locker losfährt nach Herzfrequenz und einfach guckt, wie halt im Verlauf der Einheit einfach die Wattzahlen hochgehen im Verlaufe zur Herzfrequenz, also wie sich das bisschen anpasst, adaptiert. Das ist so meine Einheit der Woche, dass man einfach mal vielleicht was anderes probiert oder mal was anderes macht, wenn vielleicht altbewährte Methoden bei einem nicht mehr so ganz klappen.
Ja, also Bike-Workouts mache ich übrigens auch ab und zu. Das ist gerade so ein Plan B, wenn man irgendwie ein bisschen müde ist oder die Muskulatur zu ist. Und dann macht man gerne mal so ein Bike-Workout, wo man auch mit den Wattzahlen ein bisschen hochgeht. Und dann macht man, wir machen da oft so 30, 20, 10 Sekunden, also dann auch Sprint. Ist auch eine coole Einheit auf jeden Fall. Aber das ist eher so eine Einheit, die wir machen als Plan B, wenn irgendwas ist und man nicht ganz so fit ist.
Ja, machst du
Also
die
bin ich auch
dann?
gerne auf dem Fahrrad. Das habe ich auch, ich habe zu Hause ein so ein Spinning-Bike.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du es auf einer Rolle oder auf so einem Spinningbike machst oder ob du dann doch draußen in der Natur fährst, weil also nichts gegen die Landschaft im Schwarzwald und so, aber für mich als Flachländer definitiv ein, zwei Höhenmeter zu viel pro Strecke.
Also ich muss sagen, ich bin ja auch schon ein paar Mal Fahrrad gefahren. Ich habe gar keine Kraft und Kondition. Also ich komme da wirklich nicht hoch. Ich bin da, wenn da nur so ein kleiner Anstieg kommt, bin ich direkt K.O. Deswegen, wenn ich so eine Bike-Einheit mache, dann ist das immer auf dem Spinning-Bike. Und wie gesagt, immer nur relativ kurze Frequenzen, also immer nur 20 bis 30 Sekunden dann maximal und dann aber erstmal wieder so 2 Minuten Pause.
Ja, klingt gut, das war so ähnlich. So haben wir damals, als ich noch Sprinter war, auch trainiert. Da war halt die Einheit mehr Pause machen als irgendwo Fahrradfahren. War angenehm, aber auf Dauer nicht meins.
Genau. Ja, wir Sprinter, wir können halt immer nur kurz feuern und dann brauchen wir eine Pause. So ist das ganze Training auch aufgebaut, ja.
Ja, du bist jetzt seit Jahren dabei. Weißt du noch, wie du damals deine Anfänge erlebt hast im Sport, wie du quasi in diese Szene reingekommen bist?
Ja, noch. Also ich habe mit 7 angefangen mit Leichtathletik, war davor so im Turnen und Mutter- und Kindturnen und sowas. Und irgendwann hat mich dann mein Nachbar gefragt, ob ich Leichtathletik machen will, weil der damals die Leichtathletik-WM in Stuttgart 1993 im Fernsehen angeschaut hat. Und ich lebe jetzt in Stuttgart, deswegen das ist wieder eine ganz witzige Geschichte. Und er hat mich eben gefragt, hey Matthias, hast du Lust, Leichtathletik zu machen? Und so als Kind denk mal, ja, okay, ich komme mal mit. So, und dann habe ich eben angefangen, da auf einer Aschenbahn in meiner Heimatstadt in Haslach einfach zu trainieren, so 2-mal die Woche, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe da verschiedene Disziplinen gemacht, habe auch mal Hochsprung gemacht, mal Mehrkampf, Wurf, habe auch gern Speerwurf gemacht und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass ich halt im Sprint am besten bin. Und dann habe ich irgendwann mit 17 eben den Verein verlassen, weil ein Kumpel von mir, der auch aus Haslach gekommen ist, der ist damals nach Offenburg und die haben da eben eine professionelle Trainingsgruppe, dann auch mit Tatternbahn und Krafttraining und die waren da relativ erfolgreich. Dann bin ich da einfach hin und habe den Verein gewechselt, habe da angefragt, ob ich mittrainieren darf. Die haben gesagt, ja, und dann hat sich das Ganze entwickelt und da wurde ich dann vom Sprinter dann zum Hürdenläufer. Und irgendwie immer besser. Also es war auch sehr unerwartet, weil ich in der Jugend so, also wirklich unterdurchschnittlich war. Ich habe bis 17, 18 nie was gewonnen. Also nicht mal irgendwelche regionale Sportfeste. Ich war nicht so gut. Also zumindest, ja. Ich habe einfach, vielleicht habe ich auch zu wenig und zu lasch trainiert damals noch als Kind so. Ich hatte also keinen Bock, mich da so ultra zu quälen. Das kam dann erst bei mir später und als dann mein Trainer mir gesagt hat, eben dann mit 17, 18, hey, in dir steckt sehr viel Potenzial, du kannst sehr viel aus dir machen, wenn du Vollgas gibst, das hat mich dann sehr motiviert und dann ging es los in dem Ganzen.
Ja, das gab es schon so ein, zwei Mal im Podcast, dass so Leichtathleten erzählt haben, ja, zu Jugendklassen lief es irgendwie gar nicht und irgendwo nachher Richtung U23 Männer kam dann irgendwann dieser Durchbruch. Weißt du noch, wie alt du ungefähr warst, als du dich nachher spezialisiert hast? Also bis wohin, bis zu welchem Punkt war so deine, ich nenne das jetzt mal so breit gefächerte Ausbildung in der Leichtathletik?
Ja, also ich habe von 18 bis 22 habe ich im Prinzip 3 Disziplinen gemacht. Das war 100, 200 und die Hürden. Aber es war schon klar dann von Anfang an, ja, wobei doch, es war schon eigentlich nach 2 Jahren dann klar, dass ich in den Hürden am meisten Potenzial habe, weil ich hatte immer schon einen guten Sprintspeed, also ich bin 11,1 Sekunden gelaufen, nur mit 2-mal die Woche Training, das ist dann schon relativ flott und dann habe ich mich ja schnell auf 10,9 und später auf 10,5 gesteigert, was relativ gut ist als Hürdenläufer, aber es war schon klar zu sehen, weil ich auch mit sehr hoher Frequenz gelaufen bin, dass die Hürden eigentlich meine Disziplin sind. Aber ich muss mich natürlich erst entwickeln und ich muss dann auch die Technik erst so erlernen, dass ich diese Geschwindigkeit, die ich schon in mir hatte, dann auch ummünzen kann über die Hürden, weil das ist eben sehr anspruchsvoll. Und es hat sehr lange gedauert und dann bin ich, glaube ich, mit 20 habe ich mich gesteigert von 15,0 auf 13,9. im Prinzip kann man so eine Steigerung ist gar nicht möglich. Aber für mich war es möglich, weil ich eben davor gar keine Hürdentechnik hatte. Ich konnte es einfach gar nicht. Ich war unbeweglich, ich hatte kein Gefühl dafür. Also ich konnte es nicht. Aber ich habe einen sehr guten Trainer gehabt, der hat mir das so super beigebracht, dass ich irgendwann, hat sich das dann auch in meinem Kopf umgemünzt, das Ganze. Ich habe dann die Technik beherrscht und dann kam auf einmal dieser Leistungsschub mit 2021. Und da wusste ich dann, okay, jetzt muss ich dranbleiben. Und es war damals auch nicht ganz einfach, weil ich eben eine Ausbildung nebenher gemacht habe. Also ich habe 40 Stunden gearbeitet und danach dann direkt ins Training und Vollgas gegeben. Das war sehr, sehr anspruchsvoll, aber ich habe halt einfach, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nie irgendwie überlegt habe, ob ich jetzt aufhöre mit Sport, weil das so anstrengend ist, das Ganze noch in Kombination mit Beruf. Und das hat dann auch sehr gut geklappt. Und dann bin ich auch nach dem ersten Jahr, also ich habe 2008 dann meine Ausbildung abgeschlossen. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, hey, es läuft so gut, du konzentriere dich jetzt einfach mal auf den Sport, mal gucken, was geht. Und dann wurde ich das Jahr drauf auch direkt deutscher Meister mit 13, 36, was brutal war. Habe mich dann auch für Berlin qualifiziert, für die Heim-WM 2009. Und ja, so kam dann mein plötzlicher, überraschender Durchbruch. Also wie gesagt, ich habe das selber nie erwartet, dass ich irgendwie da in diesen Bereich mal kommen kann. Aber das hat sich dann so entwickelt und dann, ja, dann war es natürlich umso schöner.
Ja, schöne Geschichte. Was mich da interessiert, das ist halt, Höhenlauf ist für mich immer noch so dieses, ja, mehr als einfach nur Laufen wegen der Technik. Wie lange oder beziehungsweise wie hast du quasi die Technik gelernt? Also wie hat man dir das eingetrichtert, dass du das so automatisierst, dass du da auf einmal diesen Leistungssprung so vollziehen konntest? Also beim Schwimmen ist es zum Beispiel so, wenn du nicht schwimmen kannst, dann machst du einfach, wenn du schwimmen gehst, einen Haufen Übungen, die haben eigentlich mit Schwimmen gar nichts zu tun. So, also wenn du das dann lernen willst und diese technischen Übungen machst, denkst du dir einfach, ja, und wie soll ich damit schneller schwimmen können auf einmal? Wie ist das so beim Höhenlaufen? Mit was für Übungen hast du das gemacht?
Also da gibt es natürlich sehr viele Hürden-Drills, dann auch teilweise, wie gesagt, in einer Gehbewegung. Dann gibt es ein bisschen dynamischer Drills, wo man dann eben die Hürden sozusagen niedriger stellt und dann eben nur mit dem Schwungbein zum Beispiel immer wieder drüber geht und nur mit dem Nachziehbein immer wieder drüber geht. Und dann gibt es halt ganz normal noch die Bewegung über der Hürde. Und oft ist hilfreich, auch die Hürden nicht ganz so hoch zu stellen, dass man sich eben so ein bisschen dran gewöhnt, dass die Technik eben richtig ist. Und nach habe ich mich dann eben gesteigert, ja. Also es gibt, wie gesagt, dann fängt eigentlich jeder Hürdenläufer fängt gleich an, macht erstmal die Drills, dann geht man über die Hürde und dann wird man eben immer und immer wieder korrigiert. Okay, du musst zum Beispiel den Arm muss weiter hoch oder dein Nachziehbein hängt so ein bisschen, du musst das ein bisschen höher bringen oder nach der Hürde musst du dein Schwungbein schneller runterbringen. Und man muss eben versuchen, dann als Athlet es so richtig zu verinnerlichen. Also man muss es dann auch so ein bisschen visualisieren, und dann eben immer wieder korrigiert werden, bis eigentlich ja jetzt immer noch, egal wie lang man Hürdenlaufen macht, man muss immer gucken, dass man so die Feinheiten feilt und immer korrigiert. Und wenn man das eben dann über Jahre immer und immer wieder macht und immer versucht, sich zu verbessern und die Technik dann sauber auszuführen, dann klappt es schon. Also das schaffen eigentlich so technisch kommen eigentlich die meisten hin. Also das kriegt man dann schon hin, dann Bewegungsmuster, dann wird man auch beweglicher automatisch, dehnt sich auch viel, was sehr wichtig ist für Athleten. Oft ist man ja gerade in der Hüfte ein bisschen steif. Und ja, und dann kommt es eigentlich eher dann drauf an, wenn man dann die Technik einigermaßen beherrscht, kommt es eher darauf an, was man zwischen den Hürden macht. Also diese drei schnelle Schritte. Und da gibt es eben auch sehr viele Übungen. Und wenn halt die Sprintgeschwindigkeit sehr hoch ist, dann hat man natürlich einfach Vorteile. Und es war eben bei mir vorhanden. Ich bin einfach ein guter Sprinter und konnte das ganz gut über die Hürden dann umsetzen, in diesen drei schnellen Schritten. Ja.
Ja, nicht schlecht. Was mir da eben gerade noch für eine Frage in den Kopf gekommen ist, Thema Angst. Hattest du das erste Mal Angst, bevor du über die Hürden gelaufen bist, dass du irgendwie gegenläufst und dir wehtust?
Voll, voll. Also am Anfang hat man echt, auch gerade wenn die Hürden dann, also ich war dann irgendwann A-Jugend, dann bist du noch 1,100, noch bei 99 Zentimetern, dann warst du bei 1,06 Meter. Und am Anfang denkt man sich immer so, oh, das ist schon ordentlich hoch. Und dann versucht man halt drüber zu laufen oder drüber zu springen, dann ist man teilweise viel zu hoch so, weil man halt eben noch nicht diese Sicherheit hat. Aber irgendwann ist die dann komplett weg. Also die verschwindet dann irgendwann, die Angst, weil man einfach so viele Hürdenläufe auch gemacht hat. Und ich bin auch ganz selten, also ich bin, glaube ich, ein einziges Mal in meiner Karriere gestürzt. Das war damals, da war ich 18 und wir kamen gerade so frisch aus dem Urlaub zurück und ich habe, glaube ich, wenig geschlafen. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den Startblock falsch eingestellt. Also der falsche Fuß war vorne. Das heißt, ich habe dann einen Schritt zu viel gemacht, habe dann so getrippelt vor der Hürde und bin dann voll auf die Fresse gefallen. Also habe ich dann so abgerollt und bin dann so seitlich gleich raus. So, hoffentlich hat es niemand gesehen. Aber sonst bin ich nie gestürzt und durch diese ständige Abläufe und immer wieder Wettkampf, Training, verliert man die Angst komplett und dann heizt man da einfach drüber, als ob das einem völlig egal wäre. Ja.
Ja, es kommt wahrscheinlich so mit dem, umso öfter du drüber läufst, umso weniger Angst hast du und irgendwo darfst du wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine Woche Pause machen, wenn du einmal volles Brett gegengerannt bist, sondern musst eigentlich im besten Fall direkt wieder drüber laufen, ne, oder?
Ja, also wenn man jetzt wirklich im Wettkampf so einen wahnsinnigen technischen Fehler gemacht hat, dann kann es einen so verunsichern. Da muss man immer, eine sehr starke mentale Geschichte auf jeden Fall. Aber da muss man einfach durch und irgendwann hat man dann immer mehr Erfahrung, um mit so gewissen Einflüsse umzugehen, wie jetzt zum Beispiel ein technischer Fehler oder dass man eine Hürde stark touchiert hat. Und dann geht man eigentlich wieder in das Rennen, ja, als ob nichts gewesen wäre, klar.
Ja, cool. Vielleicht kriege ich das auch nochmal hin, dass ich das nochmal versuche, vernünftig zu machen mit diesem ganzen Hürdenballett und so weiter.
Sonst können wir ja ein Live-Coaching können wir machen.
Ja. Perfekt. Dann hattest du ja erzählt, dass du quasi während deiner Anfänge in diesem leistungsorientierten Sportbereich deine Ausbildung gemacht hast und dann, nachdem du deutscher Meister geworden bist, haben deine Eltern dich auch quasi dabei unterstützt, dass du dich erstmal auf den Sport fokussierst. Das Thema Sportförderung in der Leichtathletik beziehungsweise dieses Profi-Business in der Leichtathletik, gerade in Deutschland. Wie würdest du das beurteilen? Gibt es das oder ab wann darf man sich Profi schimpfen in der Leichtathletik in Deutschland?
Also es ist auf jeden Fall möglich. Ich würde mal sagen, vielleicht so 5-10% in der deutschen Nationalmannschaft in der Leichtathletik sind Profis. Die haben dann gerade vor allem über die Ausrüstung, über auch private Sponsoren, ja, so viel Geld bekommen, dass sie eben vom Sport leben können, aber halt so 90% eben nicht. Weil einfach, ja, es ist einfach kein Geld mehr da. Die Vereine haben kein Geld mehr. Bei den Meetings, bei den Wettkämpfen gibt's kein Geld mehr. Die Ausrüster, man bekommt kaum noch einen Ausrüstervertrag dann mit finanzieller Vergütung. Es ist sehr, sehr schwierig. Also im Prinzip hast du als Leichtathlet nur die Möglichkeit über die Polizei gehen, als Sportpolizist oder Sportsoldat. Das ganze System ist super, gerade für diejenigen, die natürlich danach als Polizist oder als Soldat arbeiten möchten. Allerdings hat man da eben auch wieder Nachteile, weil man eben erstens diese Lehrgänge machen muss, die dann oft in die Vorbereitung fallen, das ist oft Oktober, November. Das heißt, man hat eben nicht die maximale Vorbereitung, die man sich als Athlet wünscht. Und das der zweite Nachteil ist an dem Ganzen, dass man eben dann nicht die Möglichkeit hat, einfach ins Ausland zu gehen. Das heißt, wenn man dann sagt, hey, ich möchte gerne in die USA, möchte mit den Weltrekordler oder mit den Olympiasieger zusammen trainieren, weil mich das sportlich weiterbringt, dann sagen eben diese Förderungen, sagen dann, nee, das ist nicht möglich, du musst in Deutschland bleiben, du arbeitest sozusagen für uns. Und deswegen ist das Ganze sehr, sehr schwierig. Also ich bin generell, finde ich super, dass die Polizei und die Bundeswehr die Sportler unterstützt und sehr viele Sportler profitieren da davon, aber das Ganze hat eben auch Nachteile und ja, das muss man einfach aufzeigen. Darüber wird eben auch nie gesprochen, weil die Sportler wollen natürlich ihren Arbeitgeber nicht schlecht machen und viele Sportler trauen sich auch gar nicht, diese Dinge auszusprechen, weil sie eben dann Angst haben, auch von dem Verband eben dann gar keine Förderung mehr zu bekommen. Und da ich ja seit Jahren eigentlich so gut wie keine Förderung mehr bekomme, dann kann ich das Ganze auch gut ansprechen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, ich sehe das alles ein bisschen ähnlich wie du, dass vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle die Förderung etwas zu kurz gerät, beziehungsweise einfach die Möglichkeiten nicht weit genug gefächert sind. Quasi das Thema Sportfördergruppe ist ja irgendwo, wenn du Leistungssport machen willst, auch so in Richtung Profi-Business, du hast ja wirklich, wie du halt schon sagst, nur die Möglichkeit über die Sportfördergruppe der Polizei oder der Bundeswehr zu gehen. Wenn du aber nachher vielleicht sogar, weil du gut in der Schule warst, ein 1er Abi gemacht hast, dann ist das vielleicht nicht irgendwo dein Lebensziel, Polizist oder Soldat zu werden, sondern du möchtest vielleicht irgendwo Jura studieren oder Medizin und du hast halt einfach gar nicht die Möglichkeit, weil von oben vom Dachverband gesagt wird, naja, aber das geht bei uns nicht. Sondern du musst dann zur Polizei oder zur Bundeswehr gehen. Ansonsten sehen wir da irgendwo schwarz für deine Fördermöglichkeiten. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da muss der Dachverband einfach mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht nicht schafft, mit den Unis irgendwo so ein Agreement zu finden, dass man halt die Leute dort fördern kann, weil letzten Endes verbaut man ja den Leuten ihre Zukunft damit.
Ja, eben ganz viele Sportler hören eben dann auf, weil sie eben sich dann auf den Beruf konzentrieren und das ist das absolut Richtige. Weil was will man da dann im Leistungssport rumkaspern und am Ende davon bekommt man kein Geld dafür. Also ich war ja auch in Rio zum Beispiel bei Olympischen Spielen und habe keinen Cent dafür gesehen. Also ich habe da teilgenommen ohne jegliche Vergütung. Das ist natürlich sehr traurig. Aber so ist das Leben als Sportler in Deutschland. Also es ist sehr erschreckend und es wird jetzt auch durch Corona noch viel, viel schlimmer. Da muss man sich fragen, wo das noch hinführt. Und man sieht jetzt eben auch, ich bin ja schon lange dabei, die Tendenz, dass die Breite auch völlig auseinanderbricht, also dass keiner mehr leichtfertig macht oder machen möchte, weil jeder eben weiß, dass man da, egal auf welchem Niveau man sich befindet, so gut wie kein Geld verdient. Selbst wenn man es zur Olympia schafft oder wenn man deutscher Meister wird, bekommt man eben nicht mal genug Vergütung, um da davon leben zu können. Und dann fragt man sich, warum das man es dann überhaupt macht, weil im Prinzip ist ja das finanzielle Leben, also das Leben ist sehr teuer, man muss finanziell eben gucken, wo man bleibt. Und deswegen, also wenn mich jetzt ein junger, talentierter Athlet fragen wird, hey, soll ich mich auf die Leichtathletik konzentrieren, würde ich sagen, nee, geh in den Beruf. Weil es einfach, ja, weil man im Prinzip nichts davon hat. Man ist dann 35 und hat im Prinzip kein Geld. Wenn man dann in den Beruf einsteigt, ist es natürlich noch schwieriger, Fuß zu fassen, und man kann eben dann auch nicht so aufsteigen, wie man das gemacht hätte, wenn man jetzt mit 20 da eingestiegen wäre. Deswegen sehe ich das Ganze sehr, sehr kritisch, aber ich bereue es natürlich auch nicht, dass ich das jetzt so durchgezogen habe und mit dem Sport weitergemacht habe, und ich möchte jetzt mich auch als Trainer dann verwirklichen, und deswegen ist es jetzt für mich, war das eine super Lösung. Ich habe natürlich meine Eltern im Hintergrund, die mir finanziell extrem geholfen haben, dass ich das für ein Sportleben leben konnte oder kann. Und da freue ich mich, und ich habe sehr viel Erfahrung gemacht, auch wie gesagt am Anfang schon mit meinem Amerika-Aufenthalt. Aber insgesamt ist die Sportförderung in Deutschland beschämend, sehr beschämend.
Ja, jetzt wurden ja letzte Woche, glaube ich, nochmal so diese Olympiaprämien veröffentlicht für die Allgemeinheit. Hatte ich auch so ein Bild gesehen. Also mich hat ja gewundert, dass sie die Prämien nicht herabgesetzt haben. Also es gibt, glaube ich, immer noch für ein Olympia-Goldmedaille 20.000 Euro. Das war ja irgendwo die letzten Jahre schon immer so. Aber hat mich jetzt gewundert, dass sie das durch Corona nicht herabgesetzt haben, einfach weil der Staat muss sparen oder weiß ich was.
Naja, die Frage ist halt zum Beispiel jetzt als Leichtathlet oder als Sprinter, ist es überhaupt möglich, Olympiasieger zu werden? Und wie soll man Olympiasieger werden, wenn man auf dem Weg dahin auch keine Unterstützung bekommt? Also, ja. Das ist alles. Also im Prinzip, es ist für einen Olympiateilnehmer wie mich, und da rede ich für viele sozusagen, dass es nicht mal eine Prämie gibt, wenn man es zu Olympia geschafft hat. Das ist natürlich also sehr krass. Also man ist die absolute Elite, man präsentiert sein Land im Fernsehen und man bekommt keinen Cent dafür, wenn man da startet. Also das ist ja sehr komisch. Und diese Prämien mit Olympiasieger und ersten Acht und so, wenn ich dann Olympiasieger werde, dann brauche ich diese Prämien auch nicht, weil da habe ich genug Sponsoren und Förderer. Die Athleten, die gefördert werden müssen, sind die auf dem Weg dahin. Und nicht erst, wenn man dann am Thron sozusagen ist. Und als, sagen wir mal, als Sprinter oder als viel Disziplin in Leichtathlet ist fast unmöglich, zum Beispiel Olympiasieger zu werden. Und wenn man zum Beispiel ins Olympiafinale kommen würde, was sicherlich drin ist im Sprint und auch im Hürdensprint, wäre das eine absolute Sensation. Aber wenn man auf dem Weg dahin keine Förderung bekommt, dann fängt es auch niemand an, weil das niemand machen möchte.
Ja, das ist wahrscheinlich so, was ich auch so überlegt hatte. Ja. Du bereitest dich halt 3 Jahre lang auf diese Spiele vor. Diese Summe, 20.000 Euro für so einen Olympiasieg, hast du nicht vielleicht in diesen 3 Jahren, wo du dich explizit darauf vorbereitest, alles darauf ausgerichtet hast, gibst du doch locker mehr als diese 20.000 Euro aus. Ja, also genau. Machst du am Ende wahrscheinlich immer noch ein Minus.
Ja, eben. Und gerade auch Physiotherapie, Chiropraktik, Ernährung. Man gibt ja wirklich, also Sport ist sehr, sehr, sehr teuer. Aber ja, das ist eben, ich habe ja das viel angesprochen und wird auch teilweise kritisiert, teilweise gefeiert. Gerade auch 2017 habe ich das ja nochmal mit der Sportförderung live im Fernsehen zur Primetime angesprochen. Da war ein riesen Medienecho. Aber im Prinzip interessiert sich die Sportpolitiken dafür. Ich glaube auch nicht, dass sich da irgendwas tut. Also der Fußball wird halt gefordert, da fließen Millionen, jeder Zweitligaspieler ist reich, und die Olympiateilnehmer und Olympiasieger teilweise, die bekommen halt so gut wie nichts. Das ist traurig, aber so ist es eben in Deutschland.
Ja, das,
In anderen Ländern ist es eben anders. Das ist das Schlimme, dass zum Beispiel in England oder in Frankreich, da können die Sportler gut von ihrem Geld leben, die alle Olympiateilnehmer, die international starten oder allein schon in der Nationalmannschaft sind. Nur in Deutschland, da bringt es gar nichts.
Ja, das vielleicht mal kombiniert mit deinem Aufenthalt in den USA, weil du ja meintest, quasi, wenn du nachher in diesem System der Sportförderung drin bist, dann hast du nicht diese freien Möglichkeiten zu sagen, du möchtest lieber dort trainieren, weil dich bringt das weiter, weil da ist halt der Rest der Weltelite. Wie kam das damals zu deinem, dass du gesagt hast, du möchtest in die USA gehen, und mit was für Leuten hast du dort trainiert und inwiefern hat dich das persönlich, aber auch leistungstechnisch weitergebracht? Wo waren so die Unterschiede?
Ja, extrem. Also ich habe damals 2012 bin ich beim ISTAF, also bei diesem Stadionmeeting in Berlin gestartet. War kein so schöner Lauf, den ich da gemacht habe, aber war ich zusammen mit Aris Merritt, der aktuelle Weltrekordler und Olympiasieger von 2012, im Lauf. Und nach diesem ISTAF-Meeting ist da eben noch ein Dinner im Hotel, wo man dann eben, ja, so ein Buffet, wo man eben isst. Und da bin ich ganz zufällig neben ihm gesessen und neben seinem Trainer. Und der Andreas Behm ist halb Deutscher, halb Amerikaner, und der hat in Aries trainiert, den schon seit mittlerweile, glaube ich, knapp 10 Jahren oder so. Und dann kamen wir ins Gespräch, also der Pascal Bärenbruch, ein anderer, also Zehnkämpfer, ist ja auch ein bekannter Zehnkämpfer, ehemaliger Europameister, der hat zu mir gesagt, ah, guck, neben dir, das ist der Andreas Behm, der ist ein Deutscher, der trainiert in Aries Merritt, Weltrekordler, weil die haben sich gekannt, weil der Andreas Behm ursprünglich auch aus Frankfurt kommt, wie der Pascal Bärenbruch. Und dann habe ich so gedacht, okay, der Trainer vom Weltrekordler ist Deutscher, wusste ich nicht, keine Ahnung, ich muss ihn jetzt ansprechen. Und dann bin ich, ungelogen, bin ich so 15 Minuten, saß ich so direkt neben ihm und habe mir überlegt, was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich den jetzt ansprechen? Weil das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, ich war da extrem schüchtern. Und dann sind wir doch irgendwann ins Gespräch gekommen und er hat mir dann einiges erzählt und ich habe ihm über Hürdenlauf erzählt und er hat mir dann auch später gesagt, obwohl ich damals auch schon dreifacher deutscher Meister, glaube ich, war, er hat mich auch nicht gekannt. Er hat mich dann auch nachgeschaut, wer ich bin. Und dann sind wir eben in Kontakt geblieben, damals über Facebook, und haben viel unterhalten über Hürdenlauf. Und ich habe eben einfach auch ausgefragt, weil ich so viel wissen wollte und so wissbegierig war. Und irgendwann war es eben der Fall, dass die dann das Athletic Center aufgemacht haben in Phoenix 2013. Und da habe ich gedacht, boah, cool, die machen da so ein Center auf, ich würde da gerne ein Trainingslager machen. Und irgendwann habe ich eben auch mitbekommen, dass dann eben die auch Athleten suchen, die da dauerhaft trainieren, also dann so circa 7 Monate im Jahr und restliche Zeit in Europa, um Wettkämpfe zu machen. Ich habe eben angefragt, ob ich da mitmachen könnte, und da das gerade ganz am Anfang war und ich auch genug Leistungsniveau schon hatte, haben wir gesagt, klar, komm rüber, wir organisieren alles und du kannst bei uns trainieren. Und dann habe ich einfach meine Sachen gepackt und bin dann im Oktober 2013 einfach nach Phoenix geflogen. hab dann da trainiert, ja. Das war sehr, sehr aufregend und also insgesamt mega cool. Ich habe so viel gelernt, habe mich auch persönlich entwickelt, habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Also es war der beste Entscheidung meines Lebens.
Ja, weißt du noch, wie das damals war mit der Größe der Trainingsgruppe, mit der Stärke der Trainingsgruppe? Also wenn du halt so Mittelstreckler und Langstreckenläufer fragst, die erzählen dir, ja, wir rennen da halt unsere 400er Intervalle mit 30 Leuten auf der Bahn. Wie ist das so als Sprinter, Hürdenläufer dort?
Wir waren eine relativ kleine Gruppe. Also ein Grund war, dass auch das Athletic Center gerade frisch aufgemacht haben. Wir waren vielleicht eine Gruppe aus insgesamt, also die Hürdengruppe war vielleicht so 6-7 Athleten. Und dann gab es eben noch eine Sprunggruppe, die auch noch 8-9 Athleten waren, und noch eine Mittelstrecker oder also 400 Meter Läufer, Langsprinter. Und wir haben manchmal auch zusammen so ein bisschen trainiert, aber wenn wir dann separiert worden sind, sozusagen uns auf unsere Disziplin vorzubereiten, da waren wir eine relativ kleine Gruppe. Ist auch sehr wichtig in der Leichtathletik, weil man muss ja, also erstmal braucht man ein bisschen Ruhe natürlich bei dem Ganzen, und dann kann der Trainer auch individuell auf jeden dann eingehen. Und zwar war super gelöst, weil, also ich war damals, musste ich sehr, sehr viel Neues lernen, und ich war da echt teilweise ein bisschen überfordert, weil ich einfach, ja, neue Übungen, neuer Trainer, neues Land, und da konnten sie so gut individuell auf mich eingehen, dass ich das Ganze dann auch relativ schnell geschnallt habe und dann die Übung auch richtig gemacht habe.
Ja, also war das quasi so vom Betreuungsfeld her so ein bisschen individueller, maßgeschneiderter, so dass man halt wirklich gezielt geguckt hat, vielleicht ein Trainer auf einen Sportler so ungefähr. Und wenn du dann das mit Deutschland vergleichst, wo du dann vielleicht ein Trainer auf drei Sportler hast und gar nicht so richtig das managen kannst, oder
Ja.
wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also es ist schon ein Trainer mit ungefähr 8 Athleten, aber es war eben auch so der Fall, dass da viele Assistenztrainer dann waren und sozusagen Interns, also so Praktikanten, die eben dann bei Altes geholfen haben, um auch selber ein bisschen was über die Leichtathletik zu lernen. Und das heißt, es hat eigentlich im Prinzip egal, ob du ein Warm-up gemacht hast oder ob du irgendwie kurz auslaufen warst oder egal, was du gemacht hast im Kraftraum, es hat immer jemand auf einen geschaut. Ob das jetzt der Head Coach, also der Trainer war oder ob das jetzt ein Assistenztrainer war, die Augen waren immer auf einen gerichtet. Und wenn man nur mal bei einem Sprint-Drill, irgendwie die Fußzehen nicht richtig angezogen hatte oder die Bewegung nicht 100% richtig war, war sofort koordiniert. Also war auch sehr anstrengend, weil man musste eben sich immer voll konzentrieren. Man durfte im Prinzip, man musste immer gucken, dass man nichts falsch macht, sonst wird man eben korrigiert. Und das war natürlich super. Also ich habe da, wie gesagt, wahnsinnig viel gelernt. Ja.
Ja, du warst, glaube ich, 5 Jahre insgesamt dort, oder?
Genau, bis 2018 dann, ja.
So, und dann bist du damals zurückgekommen und quasi zum Jahresende hast du dann damals aufgehört, oder?
Genau, ja, 2018 war es ja, also da war ich dann ja auch schon vor 3 Jahren, 31. Und ich hatte einfach Verletzungsprobleme gehabt über Monate hinweg und wollte mich dann auch für die Heim-EM in Berlin qualifizieren. Und es hat gar nicht geklappt. Also ich bin irgendwie ganz, ganz schwach gelaufen und hatte einfach nur Schmerzen. Und dann habe ich mir überlegt, so, boah, ich glaube, mein Körper möchte einfach nicht mehr. Ich höre jetzt auf und steige in den Beruf wieder ein. Das habe ich dann auch gemacht, erfolgreich. Habe dann wieder 7 Monate als IT-Systemkaufmann oder IT, also Informatikkaufmann gearbeitet. Also die Berufe sind sehr ähnlich. Also da war ich dann in einem Support Center, habe dann über das Internet Firmen betreut, ausgeholfen bei gewissen PC-Problemen, was mir sicherlich auch liegt. Aber irgendwann habe ich dann den Sport extrem vermisst und habe dann auch immer wieder zu meiner Freundin gesagt, boah, ich glaube, ich mache ein Comeback, ich glaube, ich mache ein Comeback. So am Anfang eher nur zum Spaß. Aber irgendwann ging es mir dann auch körperlich wieder so gut, dann bin ich dann wieder in den Wald, habe wieder Sprints gemacht, habe wieder Krafttraining gemacht, so Kniebeugen und habe so gemerkt, boah, irgendwie meine Verletzung schaut nicht weg. Mir geht's wieder super und irgendwie fühle ich noch, dass das in mir steckt noch was. Ich kann da noch mal an die deutsche Spitze so rangehen. Und dann habe ich einfach halt meine Eltern noch mal gefragt, so, hey, ich will's noch mal versuchen. Ich spüre so, da geht noch was. Kann ich noch mal zurückkommen? Und meine Eltern haben eben mir das dann zugesichert und auch finanziell. Und mit meinem Trainer habe ich natürlich auch gesprochen, der zu mir gesagt, hey, wenn du gesund bleibst, ich traue es dir zu, dass du nochmal zurückkommst. Und das Ganze war natürlich so Spekulation, würde ich mal sagen. Aber das hat dann so gut geklappt. Und ich wurde dann letztes Jahr eben dann auch direkt wieder deutscher Meister, was unfassbar war. Und bin dann auch 13:60 gelaufen, was auch eine ordentliche Zeit ist. Ja, also ich habe das mir erhofft, aber nicht erwartet. Aber ich habe recht behalten in dem Gefühl, dass ich noch fit genug bin.
Ja,
Und ja.
definitiv coole Story. Ich glaube, das zeigt manchmal auch, dass vielleicht so, wenn man sich mal eine kleine Auszeit nimmt, dass das vielleicht für den Körper, für den Sport, um das Feuer wieder neu zu entfachen, vielleicht ganz gut ist.
Ja. Wobei
Was mich.
meine Auszeit war natürlich fast ein Jahr, das war ein bisschen lang, also ich musste da schon mich echt krass rankämpfen. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel dann mal wirklich 2 Monate Pause macht, weil die Verletzung eben so stark ist, dann kann es auf jeden Fall, 3 Monate, 2, 3 Monate, kann es auf jeden Fall sich positiv auswirken, weil der Körper manchmal eben auch so entzündet ist und so ausgelaugt, dass man dann ein bisschen länger braucht, wie jetzt normalerweise. Also wir Leichtathleten machen normalerweise so 4 bis 6 Wochen Pause. Und dann geht's schon weiter und manchmal reicht es eben nicht aus, weil der Körper einfach kaputt ist von den ganzen Belastungen. Ich habe dann davor schon über 10 Jahre Leistungssport gemacht. Da ist es schon manchmal auf jeden Fall von Vorteil. Ja, das habe ich gemerkt.
Hast du damals was von deiner Höhentechnik über die 7 Monate eingebüßt, oder war das so, als wenn du nie aufgehört hättest, als du wieder angefangen hast?
Das habe ich mich auch lang gefragt. Also als ich angefangen habe ich eben nur mit Sprint angefangen, Krafttraining, noch gar nichts an der Hürde gemacht und dann bin ich wieder Hürden gelaufen. Und es war also so wie vorher auch. Da hat sich gar nicht viel verändert. Ich habe natürlich ein paar Einheiten gebraucht, um wieder so komplett reinzukommen und wieder flüssig zu sein und technisch. Aber also ja, Hürdenlaufen, ich glaube, so ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn man dann wieder auf dem Sattel drauf ist, dann geht's dann schon wieder.
Ja, nicht schlecht. Damals war, glaube ich, schon, also quasi, du hast ja zum Sommer 2020 dein Comeback gegeben. Damals waren, glaube ich, schon diese Nominierungskriterien für die Spiele waren, glaube ich, schon durchgelaufen, oder?
Ja, also ist eins der Gründe auch, warum dass ich mich nicht qualifiziert habe, weil, also meine Saison dieses Jahr war jetzt auch nicht so gut. Ich bin 13,80 gelaufen, ich wäre gern eher 60 und drunter gelaufen. Und die deutschen Meisterschaften waren sehr früh, deswegen ist mir die Zeit so ein bisschen davon gerannt. Aber zum Beispiel, viele haben sich qualifiziert, weil sie eben 2019 eine tolle Saison hatten und diese Punkte über die Weltrangliste zählt alles von 2019. Ich hatte 2019 gar keinen Wettkampf, weil ich habe ja aufgehört. Und deswegen war das für mich sehr schwierig, mich über die Weltrangliste zu qualifizieren. Aber nichtsdestotrotz, also mein Ziel war natürlich, mich für die Olympischen Spiele nochmal zu qualifizieren, für meine dritten Spiele. Aber dass es jetzt nicht geklappt hat, ist jetzt auch kein Beinbruch. Und umso besser, dass ich jetzt, also ich habe jetzt auch meine Saison schon aufgehört und bereite mich jetzt schon auf die nächste Saison vor, habe jetzt einen sehr, sehr langen Aufbau für München, was wiederum toll ist. Also ich habe jetzt natürlich die Enttäuschung, dass ich mich nicht für Olympia qualifiziert, ist natürlich da. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch die Begeisterung da, dass ich jetzt einen riesen langen Zeitraum habe, um mich wirklich auch körperlich auf das nächste Highlight, die Heim-EM in München, vorzubereiten. Hat eben alles auch seine Vorteile.
Ja, Vor- und Nachteile immer. Jede Medaille hat zwei Seiten. Ja. Da vielleicht, weil mich das auch immer wieder interessiert, wieso in den einzelnen Sportarten die Qualifizierungsnormen sind, wie man sich für Olympische Spiele qualifizieren kann. Also läuft das in der Leichtathletik bei dir beim Hürdenlauf nur über die Weltrangliste oder gibt es auch noch quasi eine deutsche Normzeit, die du laufen musst?
Also es gibt eine Zeit, die IAF, die Weltorganisation der Leichtathletik bestimmt, das ist die 13:32. Meine Bestzeit ist 13:34, also 13:32 ist schon echt eine ordentliche Zeit. Da kann man sich auch qualifizieren, aber das schaffen eigentlich nur relativ wenige. Und ansonsten eben Top 40 der Welt. Und da ist eben so, dass man bei bestimmten Meetings gute Zeiten laufen muss. Und umso höher das Meeting gewertet ist, umso mehr Punkte bekommen. Und da ist teilweise dann auch schwer, in den Meetings reinzubekommen. Also da braucht man auch ein bisschen, ja, auch Glück eben, dass man bei den Meetings teilnimmt. Und ja, so ist das Nominierungskriterium. Also entweder Top 40 der Weltrangliste oder 13:32 die bestimmte Zeit, die man laufen muss.
Okay, nicht schlecht. Dann hast du ja gesagt, so dein letztes großes Highlight wird nächstes Jahr die Heim-EM. Wann findet die genau statt und was wäre so dein Wunschszenario auf dem Weg dorthin?
Also mein Wunschszenario ist, dass ich teilnehme. Die Norm ist die 13, also da zählt wieder die Norm, nicht die Weltrangliste. 13:65 wird die wahrscheinlich sein. Also auf jeden Fall eine Zeit, die möglich ist. Mein großes Ziel ist eben, dass ich gesund bleibe, dass ich mich körperlich nochmal ein bisschen weiterentwickle, dass die Kraftwerte gut sind, dass ich belastungsfähig bin im Training. Und dann einfach alles geben. Wir sind schon einige Hürdenläufer in Deutschland, die Zeit laufen können. Das heißt, da muss man sich dann auch national erstmal durchsetzen. Und das ist mein großer Wunsch. Das wäre für mich halt so der perfekte Abgang. Wie gesagt, ich mache jetzt noch ein Jahr und dann bin ich auch 35, werde dann auch 36, dann reicht's auch langsam. Aber jetzt dieser Wunsch, da nochmal teilzunehmen, gerade in der Heim-EM, bis dahin ist dann ich volles Stadion mit meiner Familie oder sich von meiner Familie und meinen Freunden dann auf der Bahn zu verabschieden, das wäre mehr als ein Traum. Da gehen die Emotionen schon hoch, wenn ich davon spreche. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt viel, viel Zeit, das Ganze vorzubereiten. Trainiere ja weiterhin unter meinem amerikanischen Trainer, der Andreas Behm, der Trainer vom Weltrekordler. Der schickt mir die Pläne, wir stehen im ständigen Kontakt. Und sich da zu qualifizieren und dann so mit der Leichtathletik aufzuhören, das wäre eben ein Traum für mich.
Ja, nicht schlecht. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall.
Danke, danke.
Damit kommen wir dann jetzt mal so zu unserem kleinen Olympia-Exkurs. Du warst ja jetzt zweimal dabei. 2012 waren deine ersten Spiele. Das war so 2012, war glaube ich so das erste Mal die Spiele, wo ich das aktiv, wo ich so alt war, dass ich das wirklich aktiv verfolgt habe, beziehungsweise überhaupt realisiert habe, was da jetzt so abgeht. 2008 war ich mit 10 Jahren noch ein bisschen jung, da hast du das zwar geguckt, aber irgendwo, ja, gar nicht richtig gewusst, was hast du da überhaupt geschaut, sondern, ja, okay, cool Sport. 2012, wie war das für dich? Das waren deine ersten Spiele. Was war da so bei dir gefühlsmäßig los? Warst du nervös? Was ging dir durch den Kopf?
Also sportlich gesehen war ich nicht ganz zufrieden, weil ich bin im Vorlauf ausgeschieden. Mit 13, glaube ich, 64. Hätte ich mir, also mein großes Ziel war, ins Halbfinale zu kommen, habe ich dann leider nicht erreicht. Aber insgesamt waren die Spiele in London waren gigantisch. Das Stadion war morgens um 10 war voll. Ich bin vor 80.000 Leuten gelaufen. 80.000. Die Stimmung war phänomenal. Es war also unfassbar. Sowas habe ich noch nie erlebt und es war auch das einzige Mal, dass ich sowas erlebt habe. Und das hat natürlich Spaß gemacht, da zu laufen. Insgesamt Olympische Spiele, also das heißt ja immer, das ist so cool, das olympische Dorf. Also ich empfinde es eben nicht so. Ich fand, die Betten waren sehr unbequem. Wir waren da eingezwergt in so ein Mini-Zimmer. Man hat kaum Platz, man liegt aufeinander rum. Und das Essen im olympischen Dorf finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Also insgesamt finde ich jetzt, dieses Olympia-Feeling ist mega geil im Stadion. Die Wettkämpfe, ausverkauftes Haus damals, es hat mega Spaß gemacht. Dann auch die Rückfahrt, wir sind damals mit einem Schiff zurück von London nach Hamburg, wurden da begrüßt von tausenden Fans. Es war richtig geil, es hat richtig Bock gemacht. Aber ansonsten so das olympische Feeling mit Olympische Dorf und die Kantine und das Ganze außenrum so, Schlafen, Unterkunft, finde ich jetzt nicht so oder fand ich nie so gut. Alles andere, gigantisch, also wirklich einfach nur cool. Das ist ein Erlebnis, das vergisst man natürlich nie.
Ja, ich hätte eine Frage zu der Rückreise mit dem Schiff. Man hört ja, man hört ja legendäre Stories über diese Rückreise und dass die Hockeyspieler da das Schiff leicht demoliert haben. Wie viel ist denn jetzt genau dran an dieser Story?
Ich habe da davon überhaupt nichts mitbekommen. also ich war dann ja auf diesem Schiff und bin dann zurückgefahren und die haben da halt noch relativ lang gefeiert und so. Und also ich bin jetzt nicht so das Feierbiest. Also ich feiere eigentlich gar nicht. Ich bin ja eher so der Gamer. und ich bin dann auch im Schiff so rumgehangen und habe dann mein Wasser getrunken. weil der Langweiler halt. Hab mich mit einigen unterhalten und so. Das war ganz, ganz chillig. Und irgendwann, glaube ich, gegen 1 oder 2 bin ich dann halt ins Bett. Hab dann geschlafen. Und was dann abging, habe ich dann auch nur aus der Zeitung erfahren. Also das war für mich dann auch so, war da leider nicht live dabei, aber da haben es wohl ein paar ein bisschen übertrieben, ja.
ja, du hattest ja auch jetzt in London schon so ein bisschen über das olympische Dorf und so das Essen so quasi ein bisschen deine kritische Meinung geäußert. Über London hatte ich eigentlich eher Positiveres so noch in Erinnerung beziehungsweise gehört, dass das eigentlich relativ gut gewesen sein soll.
Ja, London war vom Essen auf jeden Fall besser als Rio. Also ganz klar, Rio war widerlich. War wirklich, das geht gar nicht. Also was man da, ich bin ein Sportler, also ich bin halt ein Sportler, der extrem auf Ernährung achtet. Ich habe einen sehr strikten Ernährungsplan und ich kaufe nur Bio ein und ich achte da sehr drauf, jetzt nicht nur, weil ich Sportler bin, sondern weil ich das generell sehr liebe und mich sehr dafür interessiere. Und London war auf jeden Fall noch ein Tick besser, aber auch nicht so, dass ich sagen kann, boah, das Essen war super und war mega gesund und ich hatte eine tolle Auswahl und so, das war okay. Und Rio war eben ganz schlecht, ja. Aber da hat jeder natürlich seine objektive Meinung. Ich denke, es gibt auch viele Sportler, also es gibt da ganz viele Sportler, die sind nach den Olympischen Spielen, es gibt ja auch einen McDonald's dort im Olympischen Dorf, sind alle zu McDonald's und haben dann Fastfood gegessen. Ich bin halt da ein bisschen anders und bin da einfach sehr auch, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr verwöhnt, was das Essen angeht.
Ja, das wäre jetzt nämlich so der Punkt, wo ich so mein eigenes Feedback so aus Rio mit einbringen würde. Thema Essen bin ich auf jeden Fall bei dir. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, generell in Rio. Wir haben ja damals in der deutschen Schule geschlafen. Da gab es halt auch morgens, konntest du halt schon Fleisch essen und Cola trinken und all so ein Quatsch. Wo du dich halt auch gefragt hast, okay, wir haben doch jetzt hier morgens, wo ist hier mein Brot mit Marmelade oder sonst was? Was ich auch damals sehr speziell fand, war halt der Reis, der mit Knoblauch angereichert war. Du hast dich einfach gefreut, dass du mal irgendwie Reis mit bisschen Erbsen, Brokkoli essen kannst. Und dann war aber der komplette Reis voller Knoblauch. War auch nicht so das Wahre. Beziehungsweise, wenn du es dann nachher wusstest, dann ging es sogar. Und dann, was man so über das Olympische Dorf gehört hat, war, damals lief die Aktion Wir für Brot. Und die deutsche Mannschaft hatte ja ihr eigenes Brot mit dabei. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch mit erinnern kannst.
Ja, erinnere ich mich, ja.
So, und irgendwie, weil das Essen wirklich so miserabel im Dorf gewesen sein soll, wollten nachher alle anderen Nationen irgendwie das deutsche Brot immer kaufen und wollten nur noch das deutsche Brot essen.
Echt? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Okay, ist ja witzig.
Das waren so Randinformationen, die wir damals so bekommen hatten. Plus, keiner wollte wirklich so auch von den anderen Nationen in der Kantine essen, sondern alle, es muss irgendwie ein McDonald's-Restaurant gegeben haben, damals im Dorf.
Ja. Also ich weiß nur, mein persönliches Highlight war, dass mich ein Bekannter, den ich auch über Altes, der hat auch bei Altes trainiert, also jetzt, der ist schon ein bisschen älter, so ein Masterathlet, der hat mich damals in Rio zum Essen eingeladen oder uns alle, so die ganze Gruppe, und wir waren da in so einem Steakhouse. Das war mein persönliches Highlight, weil wenn man eine Woche dieses, naja, sagen wir mal, nicht schmeckende Fraß isst und wirklich denkt, boah, ich will nach Hause, ich will was Gescheites essen und dann in so einem wirklich sehr guten Steakhouse in Rio dann dort isst, das war für mich das persönliche Highlight. Weil, ja, und ich finde es halt insgesamt einfach, da sind die ganzen Spitzensportler sind da und man bekommt nichts Gesundes und Schmackhaftes zum Essen und das soll dann Olympia sein und das soll dann was Großartiges sein, das ist halt dann für mich immer sehr fragwürdig, aber so ist es eben, man kann es ja nicht ändern, man dann hat sich qualifiziert und muss dann so damit zurechtkommen, wie das eben dort ist. Und ich glaube, ganz viele sind auch durchgehend essen gegangen, also außerhalb, aber ja, das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen teuer.
Ja, jedenfalls, was so mein Highlight war, als wir dann gehört hatten, dass dann halt so eine andere Nation einfach regelmäßig zu McDonald's gegangen ist, weil das Essen einfach besser war als in der Kantine und irgendwann hat wohl dieses McDonald's-Lokal einfach geschlossen gehabt, weil das halt ausverkauft war und es gab nichts mehr.
Ach, okay. Das war für euch natürlich ein bisschen doof.
Ja, so, und bei uns wurde halt jeden Tag frisch gekocht und das war halt alles essbar, aber wir hatten wahrscheinlich damals selber auch nicht so diesen Anspruch, als wenn du jetzt irgendwie 3 Tage vor deinem Wettkampf bist, vielleicht vor deiner sportlichen Karrierehöhepunkt.
Ja, genau. Genau, das ist der Punkt, ja. Das ist der, wenn ich jetzt da irgendwie, was weiß ich, nach dem Wettkampf und dann ist das Essen nicht ganz so gut, würde ich sagen, okay, aber man ist halt dann schon 1,5 Wochen vorher da und hat sich jetzt die ganze Jahre so strikt ernährt und gibt alles und so und dann kriegt man dann so einen Fraß, dann ist das natürlich als Sportler nicht sonderlich angenehm.
Ja, was mich auch interessiert, warst du damals auch regelmäßig im Deutschen Haus, beziehungsweise es gab ja in Rio auch diese deutsche Botschaft, dieses Konsulat, warst du dort mal zu Gast?
Einmal, glaube ich, war ich. Also einmal in Rio im Deutschen Haus und glaube einmal in London, ja.
So, weil das war nämlich auch so ein Highlight von mir damals, wenn du halt ins Deutsche Haus durftest, da gab es halt auch mal wieder anderes Essen, es gab halt viel Fleisch, es war auch sehr gut, aber auch da würde ich halt sagen, war es vielleicht nicht so ganz sportlergerecht, beziehungsweise weiß ich auch nicht, wie das so gedacht war. Eigentlich ist ja so das Deutsche Haus dafür gewesen, dass sich halt irgendwo Politiker oder irgendwo geladene Gäste dort treffen oder die Athleten nach ihrem Wettkampf dort hingehen. Es gab dann auch so ein paar Storys, dass du halt Sportler hattest, die waren dann halt fürs Finale qualifiziert und die waren dann halt 3 Tage vor dem Finale dort im Deutschen Haus und haben sich da vielleicht den einen oder anderen Kalperin ja zu viel genehmigt und wären dann Letzter im Finale. Weiß ich halt auch nicht, inwiefern das halt so gut ist. Aber das fand ich war halt vom Essen her nochmal ganz anderes Niveau. Was aber dahin wieder kontrovers war, wenn du halt tagsüber Ausflüge gemacht hast und in der Favela warst, dir das angeguckt hast, du musstest teilweise nur über die andere Straßenseite gehen, dann hattest du diesen Kontrast zwischen Wohlstand und Armut. Wie hast du das da wahrgenommen?
Ja, sehr schockierend, wirklich sehr. Also wenn ich dann sehe, dass wir da so im Wohlstand leben und nebendran haben sie nichts zu essen und verhungern halt und sind voll mit Drogen und was weiß ich, das war sehr, also sowas habe ich auch noch nie gesehen und noch nie so erlebt und das war schon sehr schockierend für mich. ich fand es dann auch echt teilweise ein bisschen unangenehm, dass ich da als sagen wir mal reicher Europäer da dann einen Wettkampf mache und ich weiß, direkt nebendran haben die Menschen nichts zu essen und wir werfen unser Essen dann da weg und wollen es nicht, weil es uns nicht schmeckt und nebendran, die haben gar nichts. Also das war sehr, ist natürlich ein sehr gespaltenes Land und das, da ich mal wirklich auch, das fand ich sehr, sehr unangenehm, weil ja, wenn man sieht, wie schlecht es den Menschen geht und man selber geht es einem dann so gut, da macht man sich schon natürlich Gedanken, klar.
Ja, das war nämlich so mit auch das Thema, worüber wir uns eigentlich die 14 Tage, die wir damals da waren, so mit beschäftigt haben. Wir haben halt auch viel mit einheimischen Jugendlichen dort zusammen gemacht. Die haben dann alle so ein bisschen drüber berichtet. Und das, was die aber uns erzählt haben, war halt nicht so ganz dazu passend, was in den deutschen Medien oder weltweit in den Medien stand, dass halt die Bevölkerung die Spiele nicht wollte oder nicht gut fand wegen irgendwo Geldgründen, weil das halt irgendwo die Gesellschaft dort gespalten hat, weil wenn du dann mit den Leuten dich dort unterhalten hast, wenn ich jetzt lügen müsste, es gab glaube ich bloß 3 Leute oder so, die ich da gesprochen habe, die sich negativ über die Spiele geäußert haben, alle anderen fanden es halt geil und wenn du da halt über die Copacabana gelaufen bist, hast du eigentlich auch nur positive Stimmen von den Leuten gehört, weil die es halt geil fanden.
Ja.
Die haben
ja
das zelebriert.
Ja, ich denke, es ist halt, wenn man die Olympischen Spiele in, sagen wir mal, gespaltene Länder oder ärmere Länder gibt, ist es immer sehr, sehr fragwürdig. Ja, ich weiß nicht, ob das Ganze, wenn es jetzt nicht stattgefunden hätte, ob sich das Land dann anders entwickelt hätte, das ist natürlich sehr schwierig. Da bin ich auch politisch nicht so drin im Ganzen. Aber für mich als Sportler war es natürlich auf jeden Fall schockierend, dieser Spalt zwischen Arm und Reich und zwischen, wir werfen das Essen weg, weil es nicht ganz so qualitativ hochwertig ist und nebendran haben sie nichts zu essen.
Ja, plus wenn man jetzt mal guckt, was mit einigen Sportstätten passiert ist, wie halt die abgesprochene Nutzung jetzt ist, beziehungsweise wie sie sein sollte, ist glaube ich auch so ein großer Kritikpunkt, wo vielleicht auch das IOC in Zukunft drüber nachdenken muss oder auch sollte, wenn man nochmal Spiele in ärmere Länder vergibt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das vielleicht so als Schlusswort dazu und einen kleinen Ausblick auf die Spiele, die jetzt in 14 Tagen sind, glaube ich, wenn sie starten in Tokio. Was glaubst du, wie wird das? Glaubst du, dass das kann irgendwie so ein Spirit werden, dass man vielleicht doch irgendwo auch in 5 Jahren, 4 Jahren, 6 Jahren, 10 Jahren sagen kann, man war damals 2021 in Tokio bei den Olympischen Spielen oder wären das so Spiele, die du halt wirklich nur machst, weil du halt dann die Spiele gemacht hast, aber du willst eigentlich im Nachhinein gar nicht drüber reden?
Ich denke, für die Sportler ist es trotzdem was Besonderes. Es ist natürlich eine andere Atmosphäre, aber sich zu qualifizieren für Olympische Spiele ist immer toll. Die Stadien sind alle leer, es wird wohl niemand da sein. Es wird keine Stimmung sein, aber man macht ja trotzdem seinen Wettkampf und läuft gegen die absolute Weltelite. Ich denke, es werden andere Spiele sein, aber trotzdem Spiele, wo sich die Sportler und auch die Zuschauer zurückerinnern, weil es eben auch besondere Spiele sind. Allerdings ist es natürlich auch sehr fragwürdig und ich habe mich im Vorfeld auch, also jetzt nicht öffentlich geäußert, aber immer wieder geäußert, auch in ein paar Podcasts, dass ich es sehr schwierig finde, dass da weltweit die Athleten anreisen, während Tokio oder Japan noch in einer sehr schweren Corona-Krise ist und dass man eben dann die Bevölkerung sozusagen gefährdet und vielleicht auch teilweise Menschen sterben durch diese Olympischen Spiele, wenn sich da Athleten oder Betreuer anstecken und das dann weiterleiten. Ist alles sehr, sehr fragwürdig, aber es wurde für Olympia entschieden und die wollten das und ich freue mich auf die Ereignisse, gerade auf 100 Meter, 200 Meter Hürden, das sind eben meine Disziplinen, die ich liebe zu gucken. Ich hoffe einfach, dass die Pandemie dann nicht ausbricht und dass sich da niemand ansteckt und kein Athlet krank wird und auch kein Betreuer krank wird und vor allem, dass die Bevölkerung da nicht drunter Schaden erleidet. Das ist mein größter Wunsch. Ich denke, für die Sportler wird es natürlich trotzdem gut sein. Gut, die werden total abgeschottet, die werden dann allein in ihrem Zimmer sitzen den ganzen Tag, was natürlich auch nicht so von Vorteil ist, aber ich denke, wenn man sich qualifiziert für Olympia und die Olympischen Spiele stattfinden, dann sollte man da auch teilnehmen. Und mittlerweile sind auch die meisten Sportler geimpft, das heißt, die haben auch eine gewisse Sicherheit, dass dass eben da nichts passiert. Und ich hoffe einfach nur, dass da alles gut geht und dass die Bevölkerung in Japan nicht drunter leidet in den nächsten Olympischen Spielen gesundheitlich.
Ja, sehe ich auch wieder ähnlich wie du. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dadurch, dass das so abgekapselt ist, es vielleicht sogar aus dem deutschen Team die ein oder andere Überraschung geben kann, was Medaillen angeht. Einfach weil vielleicht junge Sportler, die jetzt dran teilnehmen, wenn quasi jetzt keine Leute zugucken, weniger Druck haben und eher über sich hinauswachsen. Das ist so das, was ich mir vorstellen könnte. Auch glaube ich, dass es eher was Positives auch für die Leute, also die Athleten geben kann, dass die halt trotzdem auf ihren Vibe kommen, weil die sich halt irgendwo jetzt 5 Jahre drauf vorbereitet haben und irgendwo diesen Wettkampf abhalten wollen. Irgendwo wird das ja als die Spiele der alten Männer bezeichnet, wenn man mal so guckt. Viele Alte, die halt 2020 aufhören wollten nach Olympia und jetzt ein Jahr drangehängt haben, gerade wenn man jetzt Richtung Marathon guckt, Kipchoge dabei, Bekele dabei, das sind ja alles irgendwo relativ alte Leute, die da jetzt um die Wette laufen. Oder auch im Bahnrad-Sprint-Bereich mit Max Levy, der macht ja jetzt auch seine dritten Spiele, müssten das sein. Auch schon deutlich über 30. Bin ich mal gespannt, ob die da jetzt nochmal ihren Karrierehöhepunkt überschreiten und sich krönen können.
Ja.
Plus, ich glaube, das wird auch so geschichtsträchtige Spiele werden, einfach mit der Vorgeschichte. Und ich glaube, dass irgendwo auf eine andere Art und Weise so ein Spirit entsteht, dass es doch die ein oder andere Olympia-Überraschung gibt.
Klar, natürlich. Und also für den Zuschauer ändert sich ja nicht so viel. Ich denke, da freuen sich auch die Menschen weltweit darauf, einfach Sport zu gucken. Gerade auch mit der Corona-Krise waren die Menschen ja auch echt in einem Loch drin. Und wenn jetzt wieder ein paar Sportereignisse stattfinden, dann ist das natürlich toll und dann freuen sie sich und gehen wieder glücklicher durchs Leben. Ich hoffe einfach nur, dass es halt gesundheitlich alles einwandfrei über die Bühne geht, dass da die Bevölkerung sich nicht ansteckt oder die Pandemie sich weiter ausbreitet durch die vielen Athleten, die ins Land einreisen.
Ja, dann vielleicht als Schlusswort dazu, was ist dein Tipp? Wer wird Olympiasieger über die 110 Meter Hürden?
Grant Holloway. Ja, der ist ja den Weltrekord schon gelaufen, 7:29 in der Halle und ist jetzt schon 12:81 gelaufen, ist bis auf eine Hundertstel rangelaufen an den Weltrekord über 110 Meter Hürden und er ist der mit Abstand größte Favorit. Ich glaube nicht, dass er sich nehmen lässt zu gewinnen. Ja.
Ja, und was rechnest du den deutschen Startern aus?
Es startet ja, also ein deutscher Starter, der Gregor Traber. Er ist ein überragender Läufer, hätte im Prinzip auch das Potenzial für das Olympiafinale. War jetzt aber 2 Jahre lang ein bisschen verletzt, hat so seine Probleme gehabt. Hat eine Saisonbestzeit von 13:55, glaube ich, aber eine persönliche Bestzeit von 13:21. Ich hoffe ihn, dass er auf jeden Fall die Vorläufe übersteht und dann einfach seine Saisonbestzeit läuft und die Zeit dort genießt. Ja, also Halbfinale ist auf jeden Fall drin für Gregor.
Ja, Grüße gehen raus und verfolgen wir das mal. Dann nochmal kurz ein bisschen Werbung für dich im eigenen Sinne. Du hast auch neben dem Instagram-Kanal zu finden Hurdle Addict, hast du noch einen coolen YouTube-Channel, wo du auch regelmäßig mit Content die Leute erfreust, ist auf Englisch. Schadet also bei nichts, kann man seine Englisch-Skills noch ein bisschen aufbessern. Da geht es eigentlich um Allgemeines, alles, was mit dem Sport zu tun hat. Du hast, glaube ich, jetzt ganz frisch ein Video rausgebracht zum Thema Ernährung.
Mhm. Genau, ja. Ja.
Und dann hast du auch sowas, ein bisschen Krafttraining oder andere Workouts. Lohnt sich auf jeden Fall immer reinzuschauen. Das vielleicht an dieser Stelle nochmal, wer nochmal einen coolen Instagram- und YouTube-Kanal braucht. Matthias Bühler ist die Quelle. Kommen wir mal zu den Rubriken. Was hast du denn als Überraschung der Woche mitgebracht?
Also ich glaube, bei mir ist so eine generelle Überraschung einfach von dem absoluten Amateurbereich in den Profibereich zu gehen. Das ist die absolute Überraschung der Woche, weil ich niemals in meinem Leben gedacht habe, dass ich mal irgendwie bei Olympia starten kann oder allein schon bei deutschen Meisterschaften. Und ich möchte den Leuten mitgeben als Überraschung, dass man, egal was man hat, egal welches Ziel man im Leben hat, dass man auf jeden Fall es versuchen sollte und manchmal überrascht man sich selber und hat mehr Talent und Begabung, wie man je für möglich gehalten hat. Wie war das? Oh,
nicht schlecht, das ist ja eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort hier für diese Folge.
Ja, nicht schlecht. Weil ich denke, viele Menschen haben so einen Wunsch und denken so, boah, das würde ich gern machen, aber fangen es irgendwie nicht an, weil man sich nicht so getraut. Weil man denkt, ach nee, das klappt nicht und ich lasse es jetzt. Und das ist ganz wichtig. Das Leben ist voller Überraschungen und manchmal hat man eben so viele Möglichkeiten im Leben, weiß es aber gar nicht.
Ja, man limitiert sich selber ziemlich stark meistens, weil man sich zu wenig zutraut. Das stimmt. Ja, ich habe mitgebracht, aktuell läuft ja jetzt die 3. Tour de France-Woche startet. Und ich finde, es ist halt irgendwo eine sehr spannende Tour, aber auch irgendwo eine sehr komische Tour, weil irgendwo sind viele der ganzen Top-Favoriten auf den Gesamtsieg schon in der ersten 3 Etappen irgendwo gestürzt oder ausgeschieden, dass es irgendwo langweilig wurde, weil damit eigentlich von diesen ganz heißen Favoriten nur noch der Vorjahressieger Tadej Pogacar über war, dass aber trotzdem jetzt irgendwo auf den einzelnen Etappen noch viel passiert und Etappensieger hervorkommen, die man nie auf der Rechnung gehabt hatte, beziehungsweise irgendwo erlebt Mark Cavendish seinen zweiten Frühling. Der hat jetzt auch den Rekord von Eddie Merckx mit 34 Tour-Etappensiegen eingestellt. Das ist so meine Überraschung der Woche.
Okay.
Das fand ich spannend zu beobachten. Thema Spotify-Playlist. Welche Songs möchtest du draufpacken? Was hörst du gerne beim Training oder vorm Training?
Dann als ganz klar erstes Lied ist Kollege, AKs im Wandschrank.
Ja.
Einfach, weil ich großer Kollege-Fan bin und mich die Musik sehr motiviert und ich die sehr unterhaltsam finde. Jetzt, was machen wir denn als zweiten Song? Schon eine gute Frage. Dann gehe ich mal so ein bisschen zurück in die Zeit, als ich noch jung und frisch war. Dann mache ich noch Limp Bizkit. My Generation. So ein bisschen mein, als ich jugendlich war, war das so meine absolute, oder ist immer noch meine absolute Band, die ich liebe, war ich schon dreimal beim Konzert. Und die beiden Lieder, die ich jetzt gebracht habe, die sind alles mit sehr viel Energie, sehr viel Power. Und ich glaube, die kann man sich ganz gut beim Training anhören. Die gibt einem so nochmal den letzten Schub, wenn man so gerade so, jetzt du, wenn du Fahrrad fährst und dann bist du so auf den letzten Metern, wenn man die dann einstellt, dann gibt man nochmal Vollgas.
Ja, absolut. Ich kenn beide. Ich feiere beide Lieder auch. Ist jetzt, glaube ich, sogar der zweite Kollega-Song auf den Playlists. Ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass irgendwo aus deiner Amerika-Zeit so Ami-Rap irgendwo was kommt, aber...
Ja, also ich mag auch zum Beispiel Eminem, Lose Yourself, finde ich auch ein super Lied, das höre ich auch sehr gerne, aber ich habe jetzt gedacht, okay, ich bringe jetzt wirklich, also mein absoluter Rapper, Favorite Rapper ist auf jeden Fall Kollega mit Abstand, den feiere ich seit Jahren und dann die Band, die ich am meisten liebe, ist eben Limp Bizkit, von dem habe ich jetzt das gebracht, aber zum Beispiel Eminem, Lose Yourself ist dann, als würde ich jetzt als drittes bringen.
Ja, da vielleicht, wo du gerade Kollega angesprochen hast, noch eine Frage zum USA-Aufenthalt, kennen die dort drüben auch Kollega oder?
Nee, haben nicht gekannt, nee. Aber ich habe ihnen das immer wieder gezeigt und sie fanden es cool. Aber sie haben gesagt, ja, sie verstehen zwar nicht, was er rappt, weil es ist ja auf Deutsch, aber es hört sich cool an.
Ja, aber es ist ja quasi so, wie wenn halt die ganzen deutschen Ami-Rap hören, verstehen auch quasi nur 50% der Leute die Hälfte vom Text.
Genau.
Aber sie feiern's.
Aber sie haben eben auch gesagt, vom Beat her und vom Sound und wie es so atmosphärisch natürlich ähnlich wie der amerikanische Rap auch und das stimmt ja auch.
Ja, ich bringe was aus den 80er, 90er mit. More and More von Caption Hollywood Project. Ist auch so irgendwo so ein Lied, das kannst du eigentlich stundenlang hören. Gibt's auch verschiedenste Remixe von. Kannst du hören, wird dir nicht bei langweilig. Ist auch gut so für so triste Tage, wenn du mal ein bisschen Abwechslung brauchst. Dann kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik Wahrheit oder Pflicht. Was nimmst du?
Wahrheit?
Ja, Wahrheit. Und zwar zieht die so ein bisschen auf das Thema Olympia nochmal ab. Und zwar hast du es eigentlich schon fast so ein bisschen beantwortet, aber ich würde gerne von dir wissen, wie viel du bereit gewesen wärst zu geben, um dich nochmal für Olympia zu qualifizieren.
Ich habe immer alles gegeben. Ich bin so ein Sportler, ich bin immer bei 200%. Also das ist so, Ich liebe das, was ich mache. Ich habe eine maximale Leidenschaft, deswegen mache ich das auch mit in höherem Alter, auch wenn ich vielleicht meinen Leistungspeak nicht mehr erreichen kann. Ich gebe immer alles. Ich versuche immer, mich immer wieder weiterzuentwickeln, ernährungstechnisch, sprinttechnisch, hürdentechnisch. Ich versuche immer wieder, irgendwelche Wege zu finden, mich noch leistungstechnisch zu steigern. Deswegen gebe ich immer, immer, sagen wir mal, 110%.
Ja, nicht schlecht. Dann kommen wir mal zu deinem persönlichen Sportmoment. Welchen würdest du da herauskristallisieren?
Peking 2015, WM-Halbfinale, da wurde ich Elfter insgesamt. Bin damals im Halbfinale, persönliche Bestzeit habe ich da eingestellt mit 13,34. Wie gesagt, insgesamt Elfter, knapp am Finale vorbeigeschrammt. Das war der größte Sportmoment, den ich hatte. Und dann an diesen Moment erinnere ich mich sehr, sehr, sehr gern zurück, weil ja, Elfter in der Welt zu sein, Nummer 11 bei so Riesenmannschaften, das war sehr, sehr geil. Das hat Spaß gemacht, ja.
Ja, glaube ich dir. Dann, dein Trainer hat dir 3 Einheiten im Trainingsplan geschrieben, du kannst aber nur 2 umsetzen. Eine davon ist Techniktraining und das andere wäre Kraftworkout. Was würdest du lieber weglassen? Also was trainierst du lieber, Techniktraining oder Kraftworkout?
Kraft. Immer pumpen. Ich habe ja mittlerweile auch ein Mini-Gym eingebaut in meine Garage, ein paar Geräte. Also es ist ja kein Gym, einfach ein paar Geräte. Ich mag Krafttraining sehr. Würde ich sogar vorziehen, ja, vor Techniktraining.
Ja, passt ja auch besser zu Kollega, ne?
Genau, genau, ja. Ja. Wobei ich meinen Bizeps und Trizeps bisher so gut wie noch nie trainiert habe, weil ich es eben nicht benötige. Aber kann er noch kommen, nachdem ich dann fertig bin mit Leistungssport.
Ja. Dann, was war mal so die größte Panne im Sport, die du dir geleistet hast?
Ich würde mal sagen, es gab natürlich viele unglückliche Momente, wo ich so ein bisschen verletzt war. Aber die größte Panne, das habe ich ja vorher schon erzählt, war wirklich dieser Sturz damals in Sulz am Neckar, also auch hier im Schwabenland. Als ich eben den Start, weil ich so verwirrt war oder so ermüdet vom Urlaub und erst irgendwie um 2 ins Bett bin und um 8 oder 7 wieder aufstehen musste, dass ich eben den Startblock falsch eingestellt habe. Und wenn man den Startblock natürlich im Hürdenlauf falsch einstellt, dann läuft man also einen Schritt zu viel. Und dann ist man ja, also hat man den falschen Fuß, wo man drüber geht. Deswegen trippelt man dann da so und dann bin ich halt glatt auf die Fresse gefallen. ist nichts passiert. Ich habe mich gut abgerollt, wie im Hollywood-Film. Aber war schon ein ziemlicher Fail, also wirklich bescheuert.
Ja, dann, was würdest du sagen, ist so eine persönliche Macke von dir?
Was meine so Kleidung angeht, bin ich sehr unordentlich. Also bei mir liegen auf dem Bett immer, was weiß ich, 10 Kleidungsstücke rum. Meine Freundin sagt, jetzt könntest du aber langsam mal wieder aufräumen. Und dann irgendwann räume ich dann auch wieder auf. Aber ja, ich bin sehr unordentlich, was Kleidung angeht. Ich schmeiße immer alles auf mein Bett.
Ja, das ist aber, glaube ich, so der natürliche Lebensinstinkt des Sportlers irgendwo, weil man kennt das halt nicht anders, wenn du im Trainingslager bist oder beim Wettkampf vor Ort.
Ja.
Alles liegt immer auf dem Bett rum.
Ja, genau, genau. Und also ich habe mich wirklich schon gebessert. Ich bin schon ordentlich geworden, aber ich bin immer noch keiner, der irgendwie dann alles sofort zusammenlegt und alles so richtig hinmacht, dass alles ordentlich ist und ich schmeiße immer alles hin und sage dann, naja, das mache ich dann später.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Macke.
kenne ich. Dann, Szenario, du hast Off-Season. Was wäre so dein Lieblingsdrink, den du dir genehmigst, den du dir in der Saison absolut verbietest?
Drink? Also ich trinke ja gar keinen Alkohol, also überhaupt nicht seitdem ich 18 bin, seit 16 Jahren. Deswegen habe ich eigentlich gar keinen. Ich trinke in meiner Offseason ganz normal Wasser. Wasser mit okay. Zitrone, Kokosnusswasser. Gesunde, okay. Ja.
Alles klar.
Aber dann, ich könnte vielleicht sagen, also was ich mir gönne, was ich mir jetzt während der Zeit meistens nicht gönne, so von meinem Lieblingsdöner in Haslach, in meiner Heimatstadt, so ein schöner, dicker Jufka, das gönne ich mir gerne mal in meiner Offseason. Ultra lecker.
Ja, absolut. Stimmt. Könnte ich mir auch mal wieder gönnen eigentlich.
Ja, ist eigentlich so ein relativ, sagen wir mal, gesünderes Fastfood, aber sollte man natürlich jetzt während der Saison auch nicht so viel essen, weil ja, das Fleisch ist bestimmt auch das Hochwertigste, aber und die Soße ist auch sehr fettig und Brot generell, Weizen ist ja nicht so gut für einen Sportler. Aber es schmeckt natürlich, also so ein richtig guter Döner schmeckt natürlich gigantisch.
Absolut, ja. Dann abschließend deine Nominierung. Was glaubst du, wer würde hier auch gut reinpassen in diesem Podcast, beziehungsweise wo sagst du, der muss sich das mal antun?
Ich würde gerne meinen Kumpel Max Beyer nominieren. Ist auch Hürdenläufer, ist jetzt Polizist und hat auch sehr, sehr viel erlebt. Und da ich mit ihm so gut befreundet bin, nominiere ich ihn doch.
Ja, nicht schlecht. Danke ich dir für die Nominierung. Dann können wir gleich nochmal das Thema Profisport oder Sportfördergruppe aufgreifen.
Genau, und er kommt auch, also er hat in Deutschland immer trainiert, also er hat so ein ganz anderer Standpunkt und Karriere durchlebt, war auch sehr, sehr erfolgreich. Auch eine super Bestzeit. Und wäre bestimmt auch interessant, deswegen habe ich gedacht, nominiere ich ihn.
Ja, ich danke dir dafür. Ich danke dir auch dafür, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, mit mir mal so ein bisschen gesprochen hast. Ich denke, wir sind hier dem Motto des Podcasts, dass hier nur Real Talk stattfindet und kein Blatt vor den Mund genommen wird, ziemlich gut gerecht geworden heute. Vielleicht denkt auch der ein oder andere mal selber drüber nach, ob er unbedingt nach der Schule in die Sportfördergruppe möchte oder vielleicht doch einen anderen Weg gehen möchte. Hätten wir, glaube ich, viel mit erreicht, wenn da jetzt der ein oder andere mal drüber nachdenkt.
Ja, vielleicht ein
Und
Sportpolitiker könnte es anschauen und können uns sagen, hey, ich glaube, wir müssen die Olympiateilnehmer und die Sportler doch ein bisschen besser unterstützen.
ja, irgendwo, weil letzten Endes geht es ja unterm Strich nur um Medaillen, aber wie sollst du halt Medaillen gewinnen, wenn du halt auf dem Weg dahin gar nicht die Möglichkeit hast, auf dein Top-Niveau zu kommen?
Genau, es war auch eigentlich der Grund, warum dass ich da auch immer so öffentlich, also mich beklagt habe. Ich habe einfach immer die Hoffnung gehabt, dass es doch mal vielleicht was bewirkt und doch mal die deutsche Sportpolitik sagt, hey, wir müssen da was ändern. Die Sportler brauchen eben so eine Grundversorgung sozusagen. Das sind halt 1.500 bis 2.000 Euro im Monat, dass sie leben können. Aber ja, bisher kam da noch nichts.
Nee, es ist aber viel wichtiger, dann im Fußball, dritte Liga, zweite Liga, möglichst viel Geld für die Polizei auszugeben, für die
Ja,
Hochrisikospiele.
genau, ja, völlig krank. Ja.
Jedenfalls danke ich dir dafür. Ich fand das einen coolen Austausch, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch, war super.
Jetzt haben wir uns auch mal so richtig quasi kennengelernt, virtuell mit Bild, nicht
Ja.
immer nur über die sozialen Medien.
Genau, ich schaue immer deine Videos an, ich muss immer schmunzeln.
Ja,
Klingt gut.
für heute muss ich nachher noch drehen, die Videos.
Okay.
Und dann geht nachher noch was online. Und ich sage von meiner Seite ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und hoffe, die Folge hat euch gefallen.
Alles klar. Tschüss.